Hallo liebe Leute, bevor wir tief in die aktuelle Folge einsteigen, hier noch eine kleine Info für euch.
Wir sind live am 10.01. in Hamburg mit unserem Programm inklusive Vorträge, Handpan, Rap, Podcast-Aufzeichnungen. Es wird großartig.
Im Kulturklinker in Barnbeck und alle Infos dazu findet ihr auf gleichmutproben.de inklusive der Tickets. Wir freuen uns, euch dort live zu sehen.
Juhu! Willkommen zu den Gleichmutproben, deinem Podcast für Lebensphilosophie, Spiritualität und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Leander Greitemann, ich bin Autor, Soziologe, Speaker, Musiker und ich mache diesen Podcast zusammen seit über 3 Jahren mit...
3 wunderschöne Jahre gemeinsam mit Alexander Metzler. Ich bin Speaker, Biohacker, Digitaldesigner und Experte für mentale Gesundheit aus erster Hand und ich freue mich auf diese Folge, wo es um das Thema Reisen gehen soll, lieber Leander.
Ja, wir werden jetzt Travel-Blogger. Also, es geht, also zum einen komme ich gerade aus China, da habe ich ein Handpan-Festival gespielt, das heißt, da sind die Eindrücke noch frisch. Wir wollten das eigentlich schon vor 6 Wochen machen, das Thema. Frisch. Aber dann kam ja was sehr Spontanes dazu. Können auch nochmal die Folge zum Thema Tod hören. Bin ich im Nachhinein sehr froh, dass wir es aufgenommen haben. Haben da sehr viele schöne Rückmeldungen dazu bekommen. Sehr berührende Rückmeldungen auch. Danke dafür. Letzten Durchgang kam unser Live-Podcast und jetzt holen wir endlich das Thema Reisen nach. Wie ist das zu fliegen, während wir uns in der Mitte einer Klimakrise befinden? Was ist unser Take dazu? Unser Podcast hat ja immerhin auch Nachhaltigkeit im Titel. Hm. Was sind die Benefits vom Reisen? Wie ist unser Umgang? Ich habe persönlich auch Lust, da mit dir jetzt wirklich mal einzusteigen, weil das ja auch so ein Widerspruch ist, den wir alle aushalten müssen. In dem Moment, total, wo wir mal einen Flieger betreten, ist das denn okay? Und darüber auch zu sprechen, aber gleichzeitig auch über die Vorzüge des Reisens, die Zukunft des Reisens, die Gegenwart der Vergangenheit des Reisens, unsere Ansätze dazu und wo es uns sonst noch hinträgt. Also lass mal einsteigen. Alex, bist du dieses Jahr schon geflogen?
Bevor ich euch erzähle, ob ich dieses Jahr schon mal in Flieger eingestiegen bin oder nicht, möchte ich ganz kurz nochmal einen kleinen Zeitsprung zurück zu letzten Samstag machen, unsere Live-Show in Mainz und mich nochmal bei unserem Publikum bedanken, ja, und Mann, an den schönen Abend. Und das war ja auch eine Reise im wahrsten Sinne des Wortes, eine 3-stündige gemeinsame Reise.
Und einige Leute sind angereist von Mainz.
Sind angereist, richtig, hatten ein bisschen längeren... Norden. Ja. Genau. Die aus dem Norden brauchen übrigens nicht so weit anzureisen, denn am 10. Januar werden wir live sein im Kulturklinker mit
alles
Gleichmut
ab Köln
Proben live.
Köln, den Köln Breitengrad nördlich, kommt gefälligst am 10.01. nach Hamburg. Da ist unser Treffen, Leute. Das wird großartig. Ja. Wenn das nur halb so gut wird wie das Event, dann wird es ein absoluter Abriss. Also es war so schön.
Ja. Es war wirklich schön und deswegen geht nochmal ganz viel Liebe raus an alle, die dabei waren und natürlich auch an alle, die es dann als Podcast am Montag gehört haben.
Und ich habe eine tolle Überleitungsbrücke. Also danke für das Thema. Und das ist ja eine wunderbare Alternative zum Reisen. Solche Sachen, dafür muss man nicht weit fliegen. So, da kann man mit einem Zug hinfahren, wenn man hier aus der Gegend kommt, fährt man vielleicht sogar, ich bin mit dem Fahrrad dahin, ich bin mit dir ins Auto eingestiegen, wir haben Carsharing gemacht dahin, aber ich hätte auch mit dem Fahrrad dahin fahren können, weil es wirklich um die Ecke ist und Reisen hat ja viel auch mit besonderen Erlebnissen zu tun und wir müssen nicht unbedingt immer, es gibt schon auch Ausnahmen, aber nicht unbedingt immer für die Pachacama-Kur nach Indien fliegen oder für irgendwie ein tolles Event irgendwo hin, wenn wir so eine Erfahrung auch vor Ort machen können. Also da sich so umzugucken. Das kann eine ganz tolle Alternative sein, die aber einen ähnlichen positiven Effekt hat wie Reisen, nämlich vielleicht Entspannung, aber vor allem neue Erlebnisse, neue Erfahrungen, neue Bekanntschaften. Und da ist sowas wie jetzt dann unser Live-Event. Heute Abend gehen wir zusammen auf ein Konzert in Frankfurt. Ist auch eine kleine Reise, ist aber halt eben nur 40 Minuten mit dem Auto oder der Bahn entfernt oder eine knappe Stunde. Diesmal machen wir Carsharing zu viert. Und das ist natürlich wesentlich nachhaltiger, als jetzt zu sagen, komm, wir jetten mal kurz nach Ibiza, weil das irgendwie ein guter Rave heute Abend.
Ja, total. Und deine Ausgangsfrage war ja, ob ich dieses Jahr schon geflogen bin oder nicht. Tatsächlich kann ich dieses Jahr mit gutem Gewissen sagen, ich bin noch nicht geflogen. Ich habe noch nicht mal einen Mini-Urlaub haben wir gemacht in den Niederlanden. 3 oder 4 Tage war es. Das war's.
Ich bin für dich mitgeflogen dieses Jahr.
Ja, gut, aber
das Jahr war wirklich das schlimmste Jahr, deswegen passt das Thema so gut. Und ich finde so richtig, ich kann auf keinen Zeigefinger mit irgendjemandem drauf zeigen heute. Selbst wenn ich mich in Rage reden sollte, ich kann wirklich, dieses Jahr muss ich mich ganz bedeckt halten. Das ist wirklich ein absolutes Ausnahmejahr. Das, ja, mal gucken, wie so meine Haltung dazu am Ende der Folge ist. Aber ich bin dieses Jahr im Januar nach Brasilien geflogen und im September in die andere Ecke nach China. Also zwei Fernreisen in einem Jahr, das will ich eigentlich nicht mal alle zwei Jahre machen, so eine weite Reise. Aber es hat sich halt so ergeben. Ich kann ja gleich auch noch mal ein bisschen drüber sagen, was so meine Beweggründe und Entscheidungsgründe waren.
Ja.
Aber ja, ich bin auf jeden Fall, ich kann schon mal alle, die zuhören, ihr müsst nicht abbrechen und denken, oh Gott, da werde ich jetzt geflugschämt, weil ich dieses Jahr einmal nach Mallorca geflogen bin. Nee, einer der Hosts ist dieses Jahr schon in beide Himmelsrichtungen geflogen. Also ihr müsst euch auf jeden Fall schon mal nicht schlecht fühlen. Ihr könnt höchstens mich jetzt flugschämen.
Und ich habe zufällig ein reines Gewissen dieses Jahr, weil ich auch gesagt habe, ich brauche dieses Jahr irgendwie nicht so viel Urlaub, weil, und das ist vielleicht schon so ein Geheimnis ist, also wir haben uns unser Zuhause halt sehr, sehr schön gemacht. Wir haben uns, und dazu braucht es meiner Meinung nach nicht das freistehende Einfamilienhaus, sondern da reicht auch die kleinste Hütte. Man kann sich die kleinste Wohnung geschmackvoll, schön, gemütlich einrichten und sich ein richtig schönes Heim schaffen. Das habe ich übrigens, und das soll jetzt kein zum Thema Nachhaltigkeit sehr schwieriges Thema, aber wie schön man sich mit kleinsten Räumen gemütlich einrichten kann, habe ich bei IKEA gelernt. Wenn ich durch IKEA durchgehe und mir diese kleinsten Einheiten angucke, das machen die wirklich sehr, sehr schön. Jetzt mal unabhängig davon, wie nachhaltig jetzt speziell IKEA da agiert, aber da habe ich gelernt, okay, es braucht nicht viel Platz, um Gemütlichkeit zu schaffen. Und wenn wir uns einen Ort schaffen, an dem wir uns wohlfühlen, dann ist der Need, das so zu verlassen und in Urlaub zu fliegen, vielleicht auch ein ganz kleines bisschen kleiner. Also so jedenfalls meine Theorie. Wobei ich ehrlicherweise auch gestehen muss, dass es auch Momente gab, wo ich zu meiner Partnerin in dem Jahr gesagt habe, so gerade jetzt habe ich so das Gefühl, mir fehlt mal eine Woche Auszeit oder mir fehlt mal ein Tapetenwechsel. Das gab es schon, das war jetzt aber kein besonders kritischer Moment, sondern da habe ich so gemerkt, so, oh ja, normalerweise wäre man jetzt im Sommer irgendwann mal weg gewesen, das war jetzt nicht da, hat mich das jetzt wahnsinnig gestört? Nein, aber natürlich, ne, klar, wir haben ein kleines Gärtchen, das heißt, ich kann im Sommer draußen in der Sonne liegen, Bücher lesen, in der Hängematte liegen und das ist ja unfassbarer Luxus, wenn man das schon mal nicht hat, wenn man noch nicht mal einen Balkon hat oder so, sondern fürs Tageslicht sowieso vor die Tür muss, sieht es vielleicht auch dann schon wieder ein bisschen anders aus, dass man da sagt, okay, ja, aber meine 14 Tage Strand im Jahr, die brauche ich auf jeden Fall. Das kann ich dann auch super nachvollziehen, keine Frage.
Gut. Ich meine, das Gute am Strand ist, den kann man ja echt auch mit dem Zug erreichen. Also gibt es diverse Möglichkeiten, also oder auch mit dem Auto ist ja auch noch also Fliegen ist einfach die klimaschädlichste Fortbewegungsmethode. Im Auto ist auf jeden Fall immer noch mal 10-mal besser, einfach mal mit dem Auto an den Strand zu fahren, ist ja im Verhältnis dazu auf jeden Fall deutlich besser und man kann es sogar mit dem Zug machen. Insofern, wenn man Strand haben will, geht das auch. Und ich fand das wichtig, den Punkt, den du gerade gemacht hast. Wir beide sind halt, was unsere Wohnsituation, ja, und innerhalb der eigenen Möglichkeiten kann man es sich immer schöner und immer gemütlicher machen, aber wir sind halt maximal privilegiert. Ihr wohnt direkt am Feld, habt ein schönes großes Haus, habt da einen Garten. Wir haben eine wunderschöne Wohnung, auch mit Terrasse und Balkon, sind auch schön an naher Natur dran. Also es ist alles ganz traumhaft hier und wir haben beide keine Kinder. Das heißt, haben noch mal mehr Platz, haben auch noch mal mehr Ruhe. So in Urlaub fliegen ist ja für viele auch mit Kindern, wenn man so die Campingplatz-Beschreibungen liest, da steht eigentlich immer, hier können sie ihre Kleinsten abgeben und haben dann die Ruhe. Oder auch bei Hotelseiten immer, hier können sie schön, da gibt es tolles Programm für ihre Kleinsten, damit sie auch mal entspannen können. Also ich glaube, da werden dann viel auch die Urlaubsorte danach ausgesucht, wo hat man mal so einen Moment, um wirklich durchzuatmen. Und da sind wir natürlich dann wirklich mehrfach privilegiert, auch das Geld zu haben, sich tolle Einrichtungen auch vielleicht zu leisten. Auch da kann man immer kreativ werden und also der Punkt gilt trotzdem.
Genau.
Trotzdem finde ich, ist es immer wichtig dazu zu sagen, dass wir es natürlich noch leichter sagen können, guck mal, mach's dir doch zu Hause schön. Ich liebe es auch jedes Mal, wenn wir da, selbst wenn ich von einer langen Reise zurückkomme, freue ich mich richtig auf zu Hause. Bella haben so und ich haben so dieses, es gibt ja so diese Worte, die man so auf eine bestimmte Art in Freundschaften oder Partnerschaften sagt. Und wir haben dieses, wir sagen mal, zu Hause. Das Hause. Wieder zu Hause. Wenn wir dann reinkommen, sagen wir mal, zu Hause, wie so ein kleines Wolfsrudel. Zu Hause.
Wir haben was ganz Ähnliches, wenn wir unterwegs sind und keinen Bock mehr haben irgendwann, dann gucken Jolli und ich uns so an und dann sagen wir, aber er dann so weinerlich, sagen wir das dann so, nach Hause.
Nach Hause.
Nach Hause.
Nach Hause. Ich will noch heim.
Nach Hause.
Genau. Zu Hause. Aber das Zuhause ist so richtig immer so reine Freude, hier anzukommen oder so. Ach, und dann bald sind wir zu Hause. Ja, zu Hause. Das ist natürlich richtig, richtig schön. Und auch keine Kinder. Stimmt, das war der andere Punkt. Wenn ich, je nachdem, wie die Kinder so drauf sind und wie auch so die Lebenssituation ist, ist es zu Hause manchmal auch ganz schön chaotisch bei Leuten mit Kindern. Also da liegen Spielzeuge rum, dann muss man sich halt entweder, je nachdem wie man halt hinterher ist, wie der Erziehungsstil ist und so, kann es halt sein, dass man sich echt schön gemacht hat, ist aber trotzdem alle 3 Tage, selbst wenn man alles komplett aufräumt, da manchmal sogar eine Stunde später kommt dann ein Kind auf die Idee, sich verkleiden zu wollen, robbt die Verkleidungskiste runter, verteilt die Feenkostüme im kompletten Wohnzimmer. Ich denke da an meine Nichte. Und es sieht wieder komplett aus wie Sau einfach. Eine Stunde später. Also auch das ist so, was das Zuhause-Sein angeht. Schränkt das ein einfach.
Ja.
Trotzdem ist es total schön, sich das da schön zu machen, das auch zu zelebrieren. Und Bella und ich haben dann bewusst eben auch keinen Sommerurlaub gemacht, weil wir halt schon wussten, also wir hatten das eh schon vor, also die Brasilienreise stand an, da die haben wir gemacht zum einen, weil ich ja meine Kollaboration mit dem brasilianischen Handpen-Herstellern gestartet habe und ich da komplett in die Szene mich auch connecten wollte, mit denen connecten wollte, bin auch vorgeflogen. Das ist was ich auch immer mache, ist direkt so ein Ding, was für mich wichtig ist, wenn ich eine Fernreise mache, dass es sich auch richtig lohnt. Also ich glaube, also ich habe es noch nie gemacht. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es in der Zukunft dann irgendeine Konstellation gibt, dass ich das auch sinnvoll finde. Aber ich würde nicht nach Brasilien für eine Woche fliegen. So, das ist einfach, wenn ich da hingehe, dann soll sich das lohnen. Und ich war dann einen kompletten Monat da und weil Bella nicht so lange freinehmen konnte, habe ich gesagt, gut, ich fliege eine Woche vor, macht eh Sinn. Du hast eh nicht jetzt Bock, die ganze Zeit bei diesen Handpan-Makern abzuhängen. Ich will da die verschiedenste Handpans spielen. Das ist auch nix für dich. Und das war dann für mich super schön. Also es ist auch was ich auch schon mal an anderer Stelle gemacht habe, wo wir irgendwo hingeflogen sind. Ich eine Woche vor ist sowieso was ich total empfehlen kann, wenn man dann die Zeit hat und das nutzen will. Einfach mal vorzufliegen, alleine schon mal irgendwo hinzureisen, ist so schön. Also zum Reisen, doppelter Hack. Zum einen nutzt man den Flug nochmal mehr, um noch mehr Experience zu sammeln. Und zum anderen alleine in einem fremden Land zu sein, ist einfach was ganz Besonderes. Ist natürlich jetzt auch Typfrage. Wenn man krass extrovertiert ist und ständig Leute um sich braucht, dann ist es auf jeden Fall eine intensivere Erfahrung. Ich genieße das total. Nach einer Woche reicht es mir in der Regel auch. Dann freue ich mich auch, wenn Bella nachkommt. Oder dann müsste ich halt irgendwie Leute kennenlernen, wenn ich mit keinen Leuten bin. Da war ich ja eh mit den Brasileiros. Aber das Vorfliegen genieße ich total und das eben totale Ausnutzen. Und Bella wollte eh ihre Familie, sie hat ja sogar einen brasilianischen Pass, der zwar aktuell nicht aktiv ist, aber ihre Mom wurde ja in Brasilien geboren und dann sind die nach Deutschland rüber. Das heißt, und da ist auch ihre Familie von ihr in Brasilien. Das heißt, diese Reise hat sich wirklich auf mehreren Ebenen gelohnt und das würde ich auch Stand jetzt immer machen. Also so, nicht immer, aber so eine Reise, die so, wenn das noch mit Familie verbunden ist, mit Leuten treffen, dann will ich das auch nicht 3-mal im Jahr machen, jedes Jahr. Aber das sind so für mich so Gründe, wo ich denke, okay, das lohnt sich wirklich, da dann zu sagen, gut, komm, ich steige jetzt in den Flieger, mir ist bewusst, ich denke auch drüber nach. Ich in der Regel gucke ich auch, dass ich da mehr zahle oder halt bei Atmosphäre oder sonst irgendwo das zumindest kompensiere. Das gleicht das für mich nicht aus, aber das wenigstens auch. Das ist vielleicht schon mal der Punkt auch, der jetzt an der Stelle passt, der für mich das Wichtigste ist. Für mich darf es nicht selbstverständlich werden. Also für mich muss es klar sein, so ein bisschen wie manche indigene Völker, die dann, wenn sie Tiere umgebracht haben, weil sie halt eben ohne fleischliche Ernährung nicht über die Runden gekommen sind, dass das halt ein bewusster Akt ist. Das ist nicht einfach, ich kaufe mir eine Salami-Packung im Supermarkt und fahre mir die so rein, sondern wirklich ein bewusster Akt, so ich mache hier gerade was, ich nehme das in Kauf, dass da CO2 in die Atmosphäre geht. Und das ist ein bewusster Akt. Und mir ist auch bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist, dass das nicht unendlich ist, sondern dass das jetzt was Besonderes ist. Das ist für mich wichtig. Das macht es immer noch nicht gut. Und wenn alle Menschen 2 Fernreisen in diesem Jahr auf diesem Planeten gemacht hätten, wobei es gibt Leute, die machen deutlich mehr, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall zu viel. Also so, aber das ist auf jeden Fall wichtig für mich, so in meinem Verständnis mit Fliegen. Das ist halt eben nicht so einfach, ja, dann fliege ich halt dahin. Und dass es nicht nur eine Frage des Geldes ist, sondern eben auch eine Frage, was kostet es den Planeten und uns als Menschheit?
Vor 14 Jahren ungefähr, als ich Jolli kennengelernt habe, hatte sie beim Subunternehmer oder Tochter von der Lufthansa gearbeitet. Mhm. Was bedeutete, dass wir vergünstigt fliegen konnten, auch Business fliegen konnten zum einigermaßen erschwinglichen Preis für uns.
Ich bin einmal Business geflogen, ne? Das ist ja so angenehm.
Das ist unfassbar. Ich könnte da so Geschichten krass erzählen. Worauf ich hinaus will, ist, vor 14 Jahren waren wir beide auch überhaupt, also Jolli und ich, überhaupt noch nicht auf dem Bewusstseinslevel, dass wir darüber nachgedacht haben, dass das ja auch einen Umweltimpact hat, sondern da war es einfach nur geil, dass wir günstig fliegen konnten, ja, und uns ermöglichen konnten, Destinationen anzufliegen. Wir waren in Südafrika, wir waren auf den Seychellen, wir waren, keine Ahnung, wo wir überall waren, San Francisco, USA, gut, würde ich jetzt heute nicht mehr hinwollen, aber ja, damals war das irgendwie spicy, das zu erleben. Was ich damit sagen will, ist, da geht ja auch eine Bewusstseinsänderung mit einem mit, wenn man jetzt in die Verbindung geht und sich mit Umweltthemen beschäftigt und da auch sieht, ja klar, mein Verhalten trägt eben auch dazu bei. Und gleichzeitig will ich aber auch sagen, dass wir natürlich alle auch ein gewisses Verbrauchskonto im Jahr haben, jeder einzelne Mensch. Also das haben wir ja auch und das dürfen wir ja auch ausschöpfen. Ich habe da jetzt keine Zahlen im Vorfeld mal recherchiert, wie viel CO2 jeder Mensch irgendwie verbrauchen darf. Aber man kann ja auch dann sagen, okay, jetzt wir beide zum Beispiel als Nicht-Fleischesser, wir hätten jetzt schon mal gegenüber Leuten, die Fleisch essen, einen Riesenvorteil, was unseren CO2-Verbrauch angeht, weil wir nicht dazu beitragen, dass Wälder gerodet werden für Felder zur Herstellung von Tierfutter. Und ja, da kann man ja gucken, wenn ich jetzt viel fliegen muss, wo kann ich vielleicht an anderer Stelle sparen, wenn ich darauf Wert lege. Also ich fand es halt interessant von daher, dass wir früher so überhaupt nicht gedacht haben, dass wir erst angefangen so zu denken, als wir uns mit den Themen beschäftigt haben und einfach dann auch dieses selbstverständliche Verhalten, weil wir sind ja in der Welt aufgewachsen, da war der Flieger ja schon da. Das war ja schon selbstverständlich, dass man als Jugendlicher mal nach Ibiza fliegt oder noch mal nach Mallorca fliegt. Mit der Fußballmannschaft sind wir damals nach Spanien geflogen. Also das war ja so wuchs man ja auf. Und das macht es so selbstverständlich, dass man jetzt in einer Zeit lebt, in der man in den Flieger steigt und irgendwo hinfliegt. Und wenn ich da mal 1-2 Generationen zurückdenke, also eine Generation reicht schon. Meine Eltern war Fliegen eine absolute Ausnahme. Also das hatte auch damit zu tun, dass mein Paps eh immer nur nach Bayern wollte, Wanderurlaub, das war so eins. Mhm. Da konnte man
ich
sowieso
muss sagen, meine Eltern sind krank viel geflogen.
Aber wenn du dir jetzt mal noch eine Generation zurückgehst, deine Großeltern, die sind wahrscheinlich sind die überhaupt jemals geflogen, ist die große Frage. Und das finde ich eben auch so spannend, weil das ja auch so ein Framing ist, dass wir sagen, ja, das ist ganz selbstverständlich, dass man zweimal im Jahr in Urlaub fliegt. Das machen wir seit Jahren so, das haben wir immer so gemacht, das wollen wir auch so und das lassen wir uns auch nicht nehmen und das ist uns wichtig. Und da stelle ich halt nur mal so ein bisschen, ohne zu kritisch sein zu wollen, die Frage, ist das wirklich selbstverständlich oder leben wir in so einer Welt, wo uns Glauben gemacht wird, dass das selbstverständlich ist, weil die Möglichkeit eben schon immer da war. Meine Großeltern.
Übrigens auch nochmal kleiner Einschub, selbstverständlich für Leute, die halbwegs Kohle haben, also Leute, die in Armut aufwachsen, die sind auch bis zum 19. Lebensjahr nicht geflogen. Also die Realität von ganz vielen, also habe ich schon von mehreren gehört, die als Kind dann nie in Urlaub fliegen konnten, weil sie es einfach nicht leisten konnten.
Gut,
also
als Kind, aber jetzt haben wir ja die Zeit der Billig-Airlines, wo du für 50 Euro innerhalb von
Europa.
Aber
du musst dann immer noch das Hotel bezahlen. Ich meine jetzt, wenn du arm bist, wenn du im Plattenbau aufwächst, kannst du den Flieger noch bezahlen, aber dann bist du da auf der Straße, weil du kannst
hast du keine
nicht
Unterkunft.
Für eine Familie vielleicht einmal alle 10 Jahre, aber so an sich, nur kleiner Einschub. Aber ja, es ist das Erstrebenswerte und so im,
also mein Punkt ist, für meine Großeltern war es halt normal, dass die am Wochenende, um runterzukommen, um sich von ihrer arbeitsreichen Woche zu erholen, sind die irgendwo auf eine Wiese gefahren und haben da gepicknickt. Das war deren, also das mit dem Auto rausfahren aufs Land, von der Stadt aufs Land, das war deren großes Ding, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit unserer Realität. Ja. Und ich glaube, dass da eben auch Marketing eine große Rolle spielt, weil wir natürlich auch sehr, sehr viel gefüttert werden mit den Traumreisen, mit den Traumdestinationen und gefüttert werden mit dem Gefühl, du musst dieses und jenes unbedingt noch gesehen haben in deiner kleinen Lebensspanne, sonst hast du nicht gelebt. Wenn du nicht in den USA warst, hast du nicht gelebt. Wenn du nicht mal in Thailand warst, dann hast du nicht gelebt und alle waren schon da, nur du noch nicht. Und das macht halt auch viel mit einem, glaube ich. Und das darf man ruhig auch mal mit ein bisschen Abstand betrachten und sagen, was ist wirklich jetzt für mich wichtig? Was will ich noch sehen? Was will ich noch erleben? Welche Sprache will ich mal hören? Welche Kultur möchte ich mal kennenlernen? Oder ist es dann doch was, wo ich so denke, wenn so eine Reise, ich will das ja auch nicht, diese ganzen Pauschaldinger, die es da so gibt für wenig Geld. Ich will das ja, das bringt uns ja zu so einer weiteren spannenden Frage, weil du hast ja vorhin auch die CO2-Kompensation bei, was hast du genannt?
Atmosphäre
zum Beispiel. Also diese freiwillige Zahlung von Geld als Ausgleich für den persönlichen CO2-Verbrauch, da gibt es natürlich auch immer die Diskussion, sollte sowas nicht in die Tickets eingepreist werden? Sollte das nicht von vornherein Pflicht sein, dass man das bezahlt? Und das bringt uns zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, dann wird ja Fliegen noch privilegierter. Dann können sich noch weniger Leute das leisten, an diesem Lifestyle teilzunehmen. Weswegen ich halt diesen gesamten Lifestyle eher so ein bisschen kritischer betrachte. Dieses Gefühl, man muss unbedingt dieses und jenes gesehen und erlebt haben. Die Frage darf man sich halt einfach mal stellen. Das ist alles, worauf ich hinaus will. Ich will das weder gut noch schlecht reden und ich bin auch schon in vielen Teilen der Welt gewesen und muss da auch ganz vorsichtig sein mit dem, was ich da sage. weil ich war ja schon da. Ich habe ja San Francisco schon gesehen.
Und ich meine, Vergangenheit ist immer das eine und auch Stand jetzt würdest du ja nicht ausschließen, auch nicht in Zukunft wieder eine Fernreise zu machen irgendwohin. Also es ist ja, wir sind ja beide nicht da, dass wir sagen, nach diesem Podcast, also Stand jetzt, mal gucken, wo die Diskussion hingeht, aber dass wir sagen, wir würden jetzt nie wieder fliegen. So.
Nee.
Also wir sind da jetzt einfach strikt.
Aber ich glaube, um den Gedanken noch abzuschließen, ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was verändert in der Wahrnehmung und ich glaube, eine schöne Lösung könnte ja sein, dass man sagt, okay, man macht es nur noch alle 2 Jahre oder alle 3 Jahre und dafür dann auch länger und zelebriert und freut sich und gönnt sich das so richtig, Weil oft, also auch gerade als Selbstständiger, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber Reise bedeutet für mich auch immer Stress. Da musst du vorher immer wahnsinnig viel organisieren, du musst danach immer wahnsinnig viel organisieren, es müssen Projekte übergeben werden, es muss wahnsinnig viel Kommunikationszeit anfallen für die, die dann da sind, bis hin zum Anrufbeantworterspruch, der geändert werden muss oder der Autoresponder bei der, also da gibt es einfach so einen Berg von Aufgaben vorher und nachher. Und und dann ist, wenn du halt länger wo bist, ist die Chance halt auch wirklich größer, dass du mal wirklich, wirklich runterkommst, so die These.
Ja. Ja, boah, das Thema, das ist so groß, fällt mir gerade so beim groß. Sprechen auf.
Merke ich
weil,
auch gerade, ja.
Ich finde das ein total spannendes Thema und habe da auch keine finalen Antworten, auch so zum Thema Eigenverantwortung versus Politik und Verantwortung von den Firmen. Also wo hat auch in der Vergangenheit die Industrie Verantwortung an die Individuen schön abgewälzt. Ne? Das klassische Beispiel ist der CO2-Fußabdruck, der von BP erfunden wurde, dieser großen Öl-Company, die gesagt hat, so, wir lassen euch mal schön ausrechnen, was dein individueller Beitrag ist, damit auf einmal wir nicht mehr darüber reden, was für einen Anteil die Ölfirmen auf den CO2-Emissionen haben, sondern wir das schön auf die Einzelnen, ja, ihr könnt ja anders konsumieren. Wenn ihr anders konsumiert, dann ist doch super. Ist doch egal, mach doch mal.
Ja.
So, und da bin ich mittlerweile schon, also ich bin ja auch großer Fan von Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit. Fühlt sich ja auch toll an, wenn man merkt, es fühlt sich auch hoffnungsvoll an, wenn man merkt, ich habe einen richtigen Unterschied, ich habe heute den Zug genommen. Ich hätte das Auto nehmen können, ich hätte fliegen können, aber ich habe jetzt die Strapazen auf mich genommen. Ich nehme den Zug und bin damit Teil der Bewegung. So. Und trotzdem finde ich, dass es nicht sein kann, weil es auch nicht funktionieren wird, dass das komplett von den Individuen getragen wird. Also, dass sozusagen alle weltweit auf alles verzichten. Also es ist ja nicht nur das Reisen, dann eben Ernährung fällt manchen Leuten leichter, andere Schicht. Manche Leute, die lieben Tiere, die verstehen, kaufen alles hinter Veganismus, die finden das total gut, aber die sind so mit Fleisch sozialisiert und sind auch vielleicht mit weniger Willenskraft ausgestattet, dass sie es einfach nicht schaffen, komplett vegan zu leben. Da kenne ich ein paar, die würden das lieben gerne, wenn sie das könnten, aber sie werden immer wieder schwach. Genauso wie es Leute gibt, die vom Rauchen nicht wegkommen, die genau wissen, wie bescheuert das für die ist, die aufhören wollen, es aber einfach nicht hinkriegen. Und so ist ja mit allem, mit Klamotten, am besten gar keine mehr kaufen, nur noch Secondhand, nur noch Bio, am besten gar keine mehr kaufen, einfach die Mode ignorieren, komplett ignorieren, was du auf Instagram siehst, wenn du in den Spiegel guckst, dass du komplett anders aussiehst als alle, die gerade cool sind, in Anführungsstrichen auf Instagram, nichts mehr kaufen. Kannst du auch nochmal. Aber alles Verzicht, also so ein komplettes Leben in Verzicht. Und es gibt Leute, für die ist dann der Treiber des Teil der Bewegung zu sein so stark, dass sie das machen. Also so eine Greta Thunberg zum Beispiel hat nochmal ganz in exponierter Position. Klar, wenn das auch noch dein Thema ist, wenn das deine Lebensaufgabe ist, da wirst du nochmal ganz anders bereit sein, dann eben im Segelschiff zur UN rüber zu fahren, 2 Wochen und alles stehen und liegen zu lassen. Einfach, weil du auch weißt, was es für einen krassen Backlash geben wird. Also das ist ja auch noch auf mehreren Ebenen. Aber ich glaube, es kann nicht von allen erwartet werden, sich eben perfekt, auch du musst ja auch überall reinlesen. Also viele Leute haben ja gar nicht die Zeit, sich so zu bilden, so zu wissen, was sind denn die Optionen. Oder es ist halt ein Flug, hast du mal schnell gebucht, aber zu organisieren, jetzt mit dem Zug nach Lissabon zu kommen, habe ich mal geguckt die Tage, weil Bella und ich eigentlich nächstes Jahr gerne Familie besuchen würden und ich gerne Handpan-Coaching nehmen würde in Portugal. Und wir mal geguckt haben, ist es mit dem Zug irgendwie machbar, aber es ist so todeskompliziert und dann noch 10.000 Mal umsteigen und du musst da richtig Arbeit reinstecken, das hinzukriegen, wenn es denn dann überhaupt klappt. Und beim Flieger buchst du das halt. Und dann sagst du einfach so einmal hier, zack, viel günstiger, viel einfacher, viel schneller. Und dann ist es halt schwer, ständig die Entscheidung fürs vermeintlich Richtige zu treffen. Und da finde ich aber gut, trotzdem ist nicht komplett, also und das ist das, was ich eben gesagt habe, es nicht komplett für selbstverständlich hinzunehmen, sondern eigene Opfer zu bringen, damit man auch glaubhaft Impulse setzen kann gegenüber der Politik und sagen, ja, guck mal, ich mach doch auch meinen Anteil, jetzt macht ihr auch euren Anteil. Buckelt mal nicht nur oder duckt euch nicht immer nur weg vor den Lobbyisten, sondern steht mal auf, macht mal mutige Entscheidungen, verbietet auch mal was, steht mal zum Verbrenner aus, steht mal zu den Klimazielen. Wir können individuell, haben wir einen krassen Einfluss auch auf Politik, aber es braucht halt beide Seiten. Und da kann zum Beispiel, und da sind die Fluggesellschaften, glaube ich, auch dran, aber ich meine, am besten wäre natürlich, also das Geilste wären halt E-Flugzeuge. stell mal vor, man, also dann muss man die immer noch bauen und muss die immer noch, es ist immer noch nicht ganz klimaneutral, ne? Man braucht da wahrscheinlich Stahl für, aber halt so nachhaltig wie möglich diese Flieger zu bauen oder Beamen erfinden. Warum ist Beamen noch nicht erfunden? Stell mal vor, man würde so komplett CO2-neutral, gut, man braucht die Kohlenstoffteile, um den Körper dann wieder neu aufzubauen in der neuen Location. Aber vielleicht, genau, vielleicht verbaut man da sogar CO2, um den neuen Menschen dann aufzubauen an der Ankunftslocation.
Der buchstäblich also, neue Mensch, ne? Ja.
Also so, je nachdem, wie das dann klappt mit dem Beam. Also weiß ja nicht, ob der andere dann stirbt. Also quasi dann so im Moment des Beams wirst du in den Kopf geschossen und gleichzeitig, wie auch immer.
Gibt's naja. Wildeste Theorien zu, ja.
Naja, und das heißt, das ist natürlich auch die Hoffnung, dass einfach wir weiter reisen können, aber halt die Firmen mal aus dem Quark kommen, also die sind da dran, die wissen ja auch, dass das die Zukunft ist. Irgendwann muss ja auch das, und es gibt schon bessere Treibstoffe. Also ich glaube, correct me if I'm wrong, people listening, aber ich kann mir vorstellen, dass Fliegen auch schon ein bisschen CO2-ärmer geworden ist über die Jahre. Und dass da machen sich Leute auf jeden Fall Gedanken. Klar. Es wird halt nur einfach viel, viel mehr geflogen, deswegen bringt das alles nichts.
Ja.
Aber so perspektivisch dahin zu kommen, das wäre natürlich ein Traum, dass man die Welt, weil wir haben noch gar nicht jetzt über die Vorzüge so viel des Reisens gesprochen, da würde ich gerne auch noch zwei Sätze zu sagen. Will nur sagen, es braucht halt eben auch die Politik, es braucht halt auch dann vielleicht hier und da auch mal Verbote, weil dann musst du nicht mehr verzichten. Wenn es einfach verboten ist, von München nach Berlin zu fliegen, dann ist es einfach raus aus dem Möglichkeitsspektrum. Wenn das nicht mehr geht, dann machst du es halt auch nicht. Oder wenn es, noch schlimmer sind ja die Privatjets. Also wenn du so Dokus über Sylt guckst, da fliegen ja Leute von Hamburg nach Sylt mit einem Privatjet, einfach weil es alle machen. Und da hat auch mal so ein Milliardär wurde da dann interviewt. Ja, warum machen sie das denn? Sie kommen doch mit dem Zug. Das dauert eine Stunde länger. Wenn du mit dem Zug fährst, hast du fast zero emissions, bist eine Stunde länger und mit diesem Privatjetflug nur für dich von Hamburg nach Sylt, das verbraucht umgerechnet, da könnten wir beide zwei Fernreisen wahrscheinlich machen. Für diesen einen Flug, den er mal eben von Hamburg nach Sylt macht. Also was Superreiche da rausblasen, ist auch enorm. Und wenn es verboten wäre einfach, mit dem Privatjet solche kurze Strecken zu fahren, weil man die genauso gut mit dem Zug machen könnte, dann würden, und das hat der Typ sogar gesagt, naja, wenn das verboten wäre und niemand das machen dürfte, dann würde ich es auch gern machen. Aber solange die anderen fliegen, was macht das jetzt für einen Unterschied, ob ich das mache halt, oder nicht?
Ja, das ist natürlich immer das Totschlagargument, ja. eines der schwächsten Argumente. Wenn es die anderen machen, kann ich es ja auch machen. Mhm. Weil wir alle tragen ja letzten Endes nur eine einzige Verantwortung und das ist die für uns selbst. Wir selbst entscheiden, was wir tun oder nicht, unabhängig von dem, was die anderen machen. Aber ich verstehe natürlich, ich verstehe diese menschliche Schwäche, dass man sagt, ja, wenn alle anderen auch nicht mehr fliegen dürfen, dann darf ich halt auch nicht mehr fliegen, dann ist es okay. Aber solange es alle anderen machen, mache ich es halt auch. Das ist ein Denkfehler, der aber sehr menschlich ist und sehr, sehr nachvollziehbar
ist. Und es ist halt ab einer gewissen Größe, ja, es ist sogar, also das finde ich schon irgendwo nachvollziehbar. Es ist natürlich Quatsch, das ist genauso, wie wenn Friedrich Merz sagt, irgendwie Deutschland hat nur 1% an den weltweiten Emissionen. Wir müssen hier überhaupt nichts machen. China muss was machen. So, was sollen wir jetzt hier machen? Das ist doch Quatsch. Gab es ja auch viele schöne Memes dazu, dass Leute gesagt haben, ja, ich habe nur 0,01% der Steuern zahle ich. Kann ich auch einfach aufhören, Steuern zu zahlen. Macht doch jetzt auch keine. Ob ich jetzt Steuern zahle oder nicht, ist doch egal. So, ja, Herr Merz, wie sehen Sie das denn? Insofern ist es auf eine Art Quatsch, auf eine andere Art sind wir halt soziale Tiere. Und wenn du siehst, wie alle das machen und du sollst, und wenn das ein großer Verzicht für dich bedeutet, dann ist es manchmal, je nachdem wie groß der Verzicht auch ist, dann fast schon zu viel verlangt, dann zu sagen, ja, aber du, so all deine Freunde, also auch so bei Kindern, ne, all deine Freunde haben jetzt ein Handy dann mit 15 und du bist das einzige Kind in der Klasse und dann ist es auf jeden Fall schwerer zu verargumentieren. Wenn niemand ein Handy hätte, ist es ganz klar. Aber wenn du der Letzte bist, dann deinem Kind zu erzählen, nee, du kriegst dein Handy erst mit 18, ist halt viel schwerer, weil du siehst ja die ganzen anderen Menschen, die auch normal sind, die auch nett sind, die auch keine absoluten Arschlöcher sind, die machen es doch auch. Warum darf ich das nicht machen?
Ja, hier
finde ich manchmal zu viel verlangt.
Hier schlägt es natürlich noch mehr Wellen, weil das Kind dann möglicherweise weniger sozial integriert ist, weniger mitbekommt in der Klassen-WhatsApp-Gruppe.
Ja, und der arme Milliardär, guck mal, der Einzige, der dann damit, der wird ausgelacht von seinen Freunden, wenn er mit dem Zug ankommt, die arme Socke.
Das könnte vielleicht sogar sein. Das könnte vielleicht
natürlich
sogar
gehörst
Teil
du mehr
der
dazu, wenn du mit deinem eigenen Jet da ankommst. Trotzdem, bitte, wenn du das hier hörst, Lieber Thomas Millionär Mittelmeier, lass den Privatjet stehen. Verkauf das Ding.
Außerdem muss ich sagen, Lee, es geht ja voran mit Verboten. Ne? Also wir dürfen ja jetzt vegane Ersatzprodukte nicht mehr Wurst oder Schnitzel nennen. Also
nicht
geht's
mehr
ja
gendern
voran
in vielen Stellen.
Es wird ja ordentlich verboten. Also du brauchst dich gar nicht zu beschweren. Die Politik geht voran, möchte ich nur sagen.
Ja, genau. Obwohl die ja immer so gegen die Verbotspolitik wettern, schaffen sie es ja doch, an den richtigen Stellen dann zu verbieten.
Ordentlich zu verbieten.
Übrigens habe ich ein richtig schönes Beispiel gehabt für den Scheiß, wenn man die Dinge nicht nennen darf, für was sie sind. Wir waren bei Bellas Dad auf dem Geburtstag und wir hatten ihn am Telefon, weil er im Supermarkt für uns eine vegane Sahne, Schlagsahne organisieren wollte für den Kuchen. Und das Ding hieß halt Creme Fine von Rama und nicht vegane Schlagsahne oder vegane Sahne. Und bis man dann mal rausgefunden hat, ist das jetzt das Richtige, ist das nicht? Es wäre so einfach, wenn er einfach draufstehen würde, vegane Schlagsahne. So, dann weißt du einfach, was du, das ist halt das Produkt. Du kannst das, wenn du das Creme Fine nennen musst oder irgendwie.
Wer weiß, was Creme Fine ist?
Was ist das denn jetzt? Was kriege ich denn da jetzt? Das ist so eine Verbrauchertäuschung, wenn man es nicht mehr so für das nennen darf, was es ist. Naja.
Wir wollten uns die positiven Aspekte vom Reisen mal noch angucken. Ja. Und also die Welt kennenlernen ist so das Allererste, was mir so einfällt. Das ist ja unendlich wertvoll, dass wenn der kleine Junge vom Land, wie ich es bin, der dann zum ersten Mal eine andere Sprache früher, wo man noch das Geld gewechselt hat, wo es noch unterschiedliche Währungen gab, diese ganzen Erlebnisse, unterschiedliche Straßenschilder, also diese Wahrnehmung, dass es auf anderen und zwar schon in europäischen Nachbarländern sich irgendwie anders anfühlt, anders anhört, anders aussieht, sobald du durch diese Grenze gefahren bist. Das fand ich als Kind wahnsinnig faszinierend. Die Straßenschilder sahen anders aus, die Autos sahen anders aus, die Menschen haben anders gesprochen und dann lernst du halt, ja okay, es ist nicht überall auf der Welt so wie zu Hause, auch wenn es nur marginale Unterschiede in dem, aber je weiter du wegkommst, desto krasser werden natürlich auch die Unterschiede und das kann natürlich auch wahnsinnig bereichernd sein.
Ja, und es gibt ja, also es gibt diese Studien dazu, dass die Menschen am rassistischsten sind, am meisten Angst auch vor Fremden haben, die halt noch nie mit denen zu tun hatten. Also wenn du dir anguckst, wo die AfD besonders stark ist, das ist in den Regionen, wo fast keine Ausländer sind, wo fast keine Menschen sind, die anders aussehen als Achim und Birgit. So, weil die kennen die dann nicht. Die kennen die dann nur aus den Tatortfilmen, wo immer seit Jahrzehnten der Drogendealer und der Böde und dann kriegst du eine Doku über Clankriminalität. Denkst du, oh Gott, oh Gott, diese ganzen Fremden, die machen uns hier alles kaputt. Wenn du mal als besten Kumpel dann eben einen Ali gehabt hast oder einen Ahmed, dann und merkst, das ist ja genauso ein Trottel wie ich, genauso ein liebenswerter Typ, genauso manche, dann kennst du einen, der ist wesentlich intelligenter als du, der ist wesentlich sozialer als du und die ist wesentlich cooler als du. So, also du kennst dann einfach Leute und wenn du die halt nicht in deiner Straße hast, oder wenn du halt, du kennst sie dann halt dann nicht eben nur als so wegen mir dann Fremde im Land, sondern du bist mal in dem Land, wo die herkommen, stellst fest, krass, das ist ja auf eine Art, ist zwar anders organisiert, aber die machen hier genauso ihr Ding, die also das ist nicht bedrohlich, die wollen dir nichts, das ist einfach eine andere Kultur und du, es kann so wahnsinnig bereichernd und eben auch verbindend sein und auch mal so, auch für die Empathie, mal zu merken, wie das ist, wenn du auf einmal in einem Land bist, wo du die Sprache nicht kennst, wo du reingeworfen bist, wo du dich nicht zurechtfindest, was, wie überfordernd das auch sein kann und wie das erst sein muss, wenn du übers Mittelmeer in einem Boot alleine getrennt von deiner Familie gekommen bist, fliehend vom Krieg und dann auf einmal wollen Behörden was von dir, du musst irgendwelche Sachen ausfüllen, du bist dann da, alle gucken dich komisch an, dann heizt sich die Stimmung noch auf, was das mit dir macht, dieses Gefühl zu haben, selber der Fremde zu sein in einem Land. Und das, natürlich können wir das gar nicht wissen, weil wir sind dann immer noch die Weißen in einem fremden Land.
Und
wo die
vor
sagen,
allen
oh,
die Touristen, wo alle nett zu dir sind und sagen,
genau,
gastfreundlich,
genau, du hast
und
das
komm
Geld
rein
und so. Also ja, deswegen, ja, selbst dann ist es noch nicht mal ein Bruchteil davon. Ja, ja, ne? Ja. Aber es ist trotzdem, hilft es Also, glaube ich, hilft es sehr in der Völkerverständigung, wenn man es so nennen möchte, in Verständigung der verschiedenen Nationen weltweit, den Menschen auf dem ganzen Planet, und einfach zu merken, das sind unsere Brüder und Schwestern. Das sind unsere, das sind alles, wir sind alle Menschen hier auf diesem Planeten, und wir haben das unterschiedlich organisiert mit anderen Spielregeln, anderen Kulturen, die sich in verschiedenen Teilen der Welt anders entwickelt haben. Aber im Summe wollen wir uns irgendwie lieb haben, wollen irgendwie was zu essen auf dem Tisch, wollen uns frei und sicher bewegen können. Und dann kommen halt Probleme dazwischen. Und dann gibt es in allen Kulturen irgendwelche Leute, die überfordert, verängstigt, gestört sind und anfangen, Chaos zu verbreiten und dann mit den Folgen. Aber so erstmal zu sehen, mein Durchschnitts-Achim in China ist vielleicht gar nicht so super weit weg von dem hier um die Ecke.
Der Durchschnitts-Achim?
Ja, also so das Äquivalent zum Achim.
Ach so, das.
Witzigerweise in China gibt es ja sogar, weil die schon gemerkt haben, dass sich niemand aus dem Westen an die Namen merkt. Es gibt ja immer noch ein English Name eigentlich. Also die haben ja immer die haben dann ihren Namen und sagen dann, stellen sich aber schon vor, also zum Beispiel beim Yin ist es einfach, weil der heißt Yin, und da hat sie dann Ian noch als englischen Namen gegeben, aber Yin ist halt so einfach, dass man halt sich Yin merken kann. Aber den Namen von der Michelle, seiner Partnerin, den habe ich zum Beispiel schon wieder vergessen, leider. Also, und die hat sich halt auch vorgestellt als Hi, I'm Michelle. So,
ja, das machen die schon, damit du in der Lage bist, die Namen dir zu merken.
Genau, ja. Und also das ist so ein Grund. Also die meisten da, also alle, die ich da, fast alle, die ich da getroffen habe, nicht jede Person, aber die meisten haben dann eben auch einen englischen Namen. Das Geilste, den kannst du dir halt so ein bisschen aussuchen. Entweder gibt es dann schon so ein Äquivalent, was sehr naheliegend ist zu deinem eigenen chinesischen Namen, wo sich dann die meisten sagen, ah ja, der englische Name wäre das. Aber im Endeffekt kannst du dir eine zweite Identität geben. Einfach sagen, hi, I'm Leander and my English name is Jack.
Mhm. Spannend. Ja. Ja, so ein anderer Punkt, den ich toll finde am Reisen, ist natürlich auch so dieser, was man so volkstümlich als Tapetenwechsel beschreibt. Also wirklich dieses Mal zu Hause rauskommen, weil, und ich muss sagen, mir gelingt es hier ganz gut, aber wir haben es ja am Anfang der Folge auch schon gesagt, privilegiert und toll, wie wir leben. Mir gelingt es ganz gut, mich zu Hause zu entspannen und zu Hause zu relaxen, und das auch über ein paar Tage hinweg. Wenn es im Sommer schön warm ist draußen, wunderbar, lese ich ein Buch, wunderbar. Aber was ich schon merke, und das selbst hier unter idealen Bedingungen, und wenn man dann mal guckt, wenn die Bedingungen eben nicht so ideal sind, dass man doch immer wieder in so Alltagsthemen zu Hause reingezogen wird. Ne? Da kommt die Post, dann gehst du doch ans Telefon, dann will der Steuerberater irgendwas von dir, wo du denkst, ja okay, da, also wirklich zu 100% Urlaub zu Hause machen mit komplett abschalten, gelingt so lala. Du musst ja trotzdem einkaufen. Du musst ja, okay, du kannst sagen, ja, okay, wir gehen jeden Abend essen irgendwo hin. Das kann man vielleicht machen. Aber Frühstück bringt dir jetzt schon mal keiner irgendwie in die Küche. Weiß ich nicht, ob es so einen Dienst gäbe. Also du hast ja doch irgendwie so deine To-Dos und kümmerst dich dann doch. Das gelingt, glaube ich, komplett einfach nur, wenn du an einem anderen Ort bist, wo du eben auch bekocht wirst oder das Frühstücksbuffet da ist, wo du dich um nichts kümmern musst, wo du auch einfach ganz andere, und das ist vielleicht ein weiterer wichtiger Punkt, diese anderen Impulse, die du bekommst, durch eine andere Umgebung, durch anderes Essen, durch andere Gespräche, durch andere Gedanken, durch andere Kulturen, das ist ja wahnsinnig bereichernd. Das macht sich im System dann, finde ich, auch bemerkbar.
Wobei Bella und ich tatsächlich, also diesen Sommer haben wir dann ja bewusst auch dann eben keinen Urlaub genommen, aber haben uns dann auch, weil die Urlaubstage dann gerade noch mit dieser, China war ja nicht geplant, ich glaube, ich hätte dann auch Brasilien, für Bella war es halt auch sehr wichtig, und zwar schon, also ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, aber vielleicht hätte ich Brasilien nicht gemacht, weil China habe ich halt dann gemacht, weil es war halt meine erste Möglichkeit, ein Handpan-Konzert außerhalb von Deutschland zu spielen, auf einem Festival, in einem Land, was ich sowieso schon immer mal sehen wollte, in einer ganz anderen Kultur, in einem Land, was demnächst Weltmacht wahrscheinlich, mächtigste Land der Welt vielleicht ist. Und das mal gesehen zu haben, vor Ort zu sehen zu haben, finde ich auch extrem hilfreich, als das immer nur aus den Medien. So, wie ist es denn da wirklich?
Ja.
Und da mal so, wie sind die Menschen? Wie ist es da? Und dann noch die Möglichkeit, da eingeladen zu sein, dann noch die Möglichkeit, da 1000 geile Videos zu machen für mein Instagram. Der Wert ist gar nicht abschätzbar, was mir das für die Marke Leander Greitemann Handpan-Spieler was mir das bringt, so Bilder zu haben, zu sagen, so, ah ja, übrigens, ich habe dann dieses Jahr auf einem Handpan-Festival in China, wurde ich eingeladen zu spielen.
Ja.
Das ist natürlich für meine Selbstständigkeit ein unbezahlbares Asset. Ich würde jetzt auch nicht beruflich ständig, finde es auch nicht gut, gerade Geschäftsreisende machen einen ganz großen Anteil der CO2-Emissionen aus. So die Leute, die mal dahin jetten, nochmal da, jetzt bin ich mal wieder in China, jetzt bin ich mal wieder da. Finde ich, darf man auch drüber nachdenken. Beruflich finde ich es nochmal schwieriger, also muss man halt abschätzen. So. So, aber auf jeden Fall, dadurch waren die Urlaubstage weg. Das war die Brücke, die ich machen wollte. Und deswegen haben wir dann eben auch dann uns entschlossen, China zu machen und halt aber so viel Zeit wie möglich auch wieder dran gehängt. Und also für ein Wochenende hätte ich es auch nicht gemacht oder für eine knappe Woche. Dadurch, dass wir dann wirklich Zeit hatten, das Land zu erkunden, deswegen habe ich es dann gemacht. Und wir wollen aber unbedingt, das hatten wir diesen Sommer vor und haben es dann nicht gemacht, weil wir keine Urlaubstage machen mit Bella. Also das wollen wir nächsten Sommer machen, wenn berichte ich hier gerne im Podcast mal. Wirklich mindestens eine Woche Urlaub in Mainz und dann mal so auch Sehenswürdigkeiten. So man so ganz viel, man ist ja, wenn man in Mainz, hier gibt es ja so viel auch in der Umgebung noch zu entdecken, was wir gar nicht machen, weil wir halt immer hier sind.
Ja.
So wirklich zu sagen, klar, man kann hier frühstücken gehen, ne, sagt, muss man auch nicht, aber im Urlaub, Brasilien, ich habe fast jeden Tag, wir waren 5-mal bestimmt essen in dem Monat und eine Zeit lang waren wir auch zu Gast bei Freunden, aber ich liebe es zu kochen und ich liebe es auch Frühstück zu machen. Es gibt nicht so geiles Essen wie ich, also gibt es schon, aber in so, ich liebe das auch. Also das heißt, ich koche eh auch ganz viel im Urlaub. Das kann ich auch zu Hause machen.
Und was mal, auch immer spannend ist, ist in fremde Supermärkte rein.
Ja, liebe ich. Das
oder?
Macht Bock.
So
ja.
Andere Produkte, also, anderes.
Es ist, schon manchmal, nice. Also wenn es wirklich gar nichts Veganes gibt, dann ist es ein bisschen frustrierend. Aber wenn es vegane Sachen gibt, und zwar andere vegane Leckereien als bei uns, dann das mal auszuprobieren, das macht mir richtig Bock. Auch so ein vegane Salami. Aufstrich nach vegan, nach Salami-Art, meine ich. Sorry, Merz. Und ja, das macht total Bock. Aber das mal in Mainz zu machen einfach, wirklich mal zu Hause zu gucken, so auch mal eine Burg zu besichtigen oder mal zu gucken, nochmal eine Kirche, oder irgendwie nochmal shoppen zu gehen einfach in Mainz, so was wir sonst auch vielleicht mal gerne nochmal in die Second-Hand-Läden hier reingehen, richtig. Also, das wollen wir nächsten Sommer mal machen. Also auch das wirklich mal zu versuchen zu simulieren. Es ist nicht leicht, wie du sagst, aber da muss man halt ein paar klare Spielregeln aufstellen.
Glaube
es wird nicht der Keller aufgeräumt. Es wird nicht in der Zeit dann irgendwie jetzt nochmal groß was gemacht, sondern es wird geurlaubt. Vielleicht geht man sogar offline. Sagt man so, eine Woche wirklich mal komplett offline, dann ist es schon mal ganz anders zu Hause. Vielleicht sagt man dann sogar noch, wir gucken nichts. Einfach mal, um zu gucken, was dann passiert. Also es wird kein... Oder es wird nur ganz, wenn dann so kinomäßig so, dass wir sagen so, komm, zweimal machen wir einen richtig schönen Film, suchen wir uns raus, die gucken wir, ansonsten machen wir nichts in die Richtung. Und das kann man schon auch machen. Und, also so in Europa, also wie gesagt, na, Lissabon ist richtig scheiße mit dem Zug, aber zum Beispiel Schweden haben wir mal geguckt, fanden wir gar nicht so schlecht mit dem Zug. Da hat man eine... fährt man 5 Stunden, habe ich ja dir neulich auch mal gesagt, von Mainz nach Hamburg, Direktverbindung, wenn man zur richtigen Uhrzeit fährt. Kann man sich Hamburg angucken, dann gibt es eine Direktverbindung Hamburg-Kopenhagen. Wenn man nur nach Kopenhagen will, super. Hast du zweimal einen Tag mit Zwischenübernachtung im Zug und bist halt in Kopenhagen, bist in Dänemark, ist, glaube ich, eine coole Stadt, kannst Dänemark von da aus lokal, kannst dir einen Mietwagen nehmen oder was auch immer. Oder mit dem Fahrrad. Kopenhagen ist ja, glaube ich, so die Fahrradstadt überhaupt. Aber dann kannst du von Kopenhagen auch in der Direktverbindung wieder weiter nach Göteborg zum Beispiel in Schweden, dir da einen Camper holen. Da bist du in einer komplett anderen Welt. Und dann bist du einen Großteil nur mit der Bahn gefahren. Und das ist halt schon so ein Beitrag, den wir dann auch liefern können. Und genau, und natürlich allgemein Bahnfahren fällt mir in dem Zusammenhang auf, wenn wir halt viele von den allgemeinen Reisen so klimafreundlich wie möglich machen. Also entweder Mitfahrgelegenheiten organisieren. Auch, was komplett unterschätzt wird, einfach dein Auto nicht selber mal das Tempolimit einzuführen und nicht mehr als 120 zu fahren. Oder ich habe mir jetzt
immer.
Sogar...
Immer 100 sogar, meistens.
Ja, 100, genau. Weil wenn du 100 fährst, das ist so krass. Ich hab ja meinen 450.000 Kilometer alten Ford Mondeo Diesel Kombi, der für meine Handpads so sehr gut ist. Und also wenn er kaputt wird, schaue ich mich nach einem schönen Elektroauto um. Aber im Moment fahre ich ihn noch. Und das ist für mich so ein richtiger Sport. Also auch wenn ich mal was weiterfahre. Also wir sind dann mal nach Frankfurt. Nach Frankreich oder nach Spanien gefahren. wenn du wirklich versuchst, so gleichmäßig, so wenig wie möglich zu bremsen und so wirklich 100 Maximum, ich kann das Ding auf 4,5 Liter fahren.
Kommst Diesel. Super weit.
4,5. Ohne Alter, Probleme. Wie ich den früher gefahren bin, ich bin noch nie Turbo schnell, aber dann bin ich mal 180 gefahren, vielleicht sogar mal so auch mal ausgetestet, kann locker mit dem, der hat 150 PS, kannst locker auch 200 fahren und dann halt wieder abbremsen, mal schneller, dann bist du bei über 10 Liter. Das heißt, du hast die Hälfte der Emissionen einfach nur, weil du langsamer und gleichmäßiger fährst. Das ist krass, was du da für einen Effekt haben kannst.
Plus ist es viel entspannter zu fahren. Also man macht den Tempomat rein und man macht sich ganz bequem.
Tempomat
und das
hätte
Auto.
Ich gern.
Ach so, hast du nicht? Tempomat ist was, da würde ich fast nicht mehr drauf verzichten wollen.
Ja,
also einfach bei 100 Knöpfchen rein und das Auto rollt so vor sich hin, wunderbar. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den moderneren Autos ist, das wird mir ja dann irgendwann auch blühen. Irgendwann wird mein alter 300.000 Kilometer Honda Civic auch den Geist aufgeben und dann wird es bei mir eben auch ein hypermodernes, hast du nicht gesehen, Elektroauto, was dann mit Sensoren irgendwie, da bin ich dann mal gespannt, ob der im Stau dann von selbst einfach fährt und man muss einfach nichts mehr machen. Das finde ich dann nämlich auch extrem mehr entspannt. Und dieser
und das
Wahnsinn
ist natürlich übrigens auch, also Elektroauto ist dann halt irgendwann dann natürlich nochmal emissionsfreier und dann kommt man schon echt weit in Europa mit dem Elektroauto. Klar, es muss auch gebaut werden und Verschleiß ist auch nicht perfekt.
Und selbst
am besten ist gar nicht reisen.
Fürs Thema Batterie, also da gibt es schon auch also das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das
aber
ist da
trotzdem
auch viel,
ist es generell alles deutlich besser als ein weiter Flug.
Individualverkehr wird das Problem nicht lösen, das ist meine These. Es muss einfach in die Öffis rein, Öffis, Ausbau, mehr Schiene, sauberere Züge, funktionierendes System. Das ist die Zukunft. Anbindung vom platten Land an die Stadt über Öffis, das ist die Zukunft. E-Auto kann auch nur wieder eine Krücke sein, das es ein bisschen besser macht, aber immer noch viel schlecht macht. Also das ist meine persönliche Meinung. Ne?
Ja, dass wir alle, es ist auch so, wenn man da durch die Stadt läuft morgens und man sieht diese ganzen schweren Metall, also am schlimmsten noch alle aus dem Auspuff, diese kleinen Fabriken, da ist eine endlos lange Metalllawine und in jedem sitzt ein Mensch drin in diesem tonnenschweren. Das ist so offensichtlich, dass das nicht
das
smart ist.
Wahnsinn.
Und alles zu, die Leute sitzen da drin in ihrem eigenen Königreich. Und wie viele Menschen auf Fahrrädern oder kleineren Gefährten an die gleiche Stelle passen will, gibt es ja auch so Simulationen, wie viele, also wie zu ist halt die Stadt, wenn jeder halt in so einem Riesen, dann am besten auch SUV, unser Lieblingsthema, drin sitzt.
Trigger, Achtung,
so
Trigger
im Gegensatz zu so einem Fahrrädchen, so ein gutes E-Bike, vielleicht wenn man dann eben noch im Regen, kann man ja auch so ein Ding drüber haben, so eine Haube, dass man nicht so nass wird.
Ist
ein bisschen
noch gesünder,
schlauer gebaut.
Du bewegst dich, du kriegst frische Luft, du kriegst Sonnenlicht vernünftig ab, auf so vielen Ebenen.
Und da
besser
ist halt wieder die Politik
schöner.
Gefragt, weißt du, also wenn die, solange die Fahrradwege halt scheiße sind, solange man Angst hat, es gibt so eine Stelle auf unserem Weg zum Fitnessstudio, ist so eine Unterführung in Mainz, wenn man von der Goethestraße runter dann so Richtung Wallaustraße fährt. Und es gibt einen Bürgersteig und der ist nicht so super breit. Also man kann schon zwei Leute, also man kann quasi, wenn jemand da geht, kann man auch mit dem Fahrrad überholen, aber es ist halt kein Fahrradweg. Und es gibt die Straße und da gibt es zwei Spuren und das ist so relativ düster. Und da schon erlebt, wenn ich da auf der Straße fahre, und dann überholt mich jemand und da kommt aber ein Auto von gegenüber, dann wird es schon ganz schön eng. Und dann denkst du so, Alter, fuck, und du bist da auf deinem Fahrrad, während da so jemand mit dem Auto vorbei donnert. Also ist eigentlich, würdest du lieber auf dem Bürgersteig fahren. Auf dem Bürgersteig wirst du regelmäßig angemeckert von den Fußgängern. Ey, es ist ein Bürgersteig, du musst hier... Das ist so krass und man
das
kann
das
halt
keine gute Lösung. Keine gute Lösung.
Ist einfach keine gute Lösung. Und hier noch kleiner Aufruf, passt ein bisschen zum Reisen. Leute, versetzt euch immer in die andere Fortbewegungsart, haben wir hier, glaube ich, auch schon mal
in
gesagt.
Die Schwächere
rein.
Vor allen Dingen.
Vor allem in die Schwächere, aber auch gegenseitig. Auch Fußgänger, die so extrem gegen Fahrradfahrer shooten, geht mir tierisch auf den Sack, weil das ist die Zukunft, Leute. Zu Fuß können wir nicht alles machen. Die Strecken sind zu weit. Wir brauchen Fahrrad. Wir brauchen Fahrräder. Es bringt nichts, gegen Fahrradfahrer zu hetzen, wenn du zu Fuß unterwegs bist. Und ihr müsst auch mal ein bisschen die Augen aufmachen beim zu Fuß unterwegs sein. Also und trotzdem kenne ich das. Also die Leute, die zu Fuß sind, haten gegen die Fahrradfahrer. Dann sitzen genau die gleichen Leute auf dem Fahrrad, ärgern sich über Fußgänger, die nicht richtig gucken. Leute im Auto regen sich wieder über die anderen auf. Dann gegenseitig versucht ein bisschen Verständnis füreinander zu entwickeln. Und vor allem Auto immer an letzter Stelle, Leute. Es ist das Klimaschädlichste. Ihr seid am sichersten da drin. Also schön immer langsam machen, wenn man im Auto ist. Lieber mal ein bisschen Abstand, lieber mal ein bisschen langsamer fahren, sich freuen, dass vor dir jemand Fahrrad fährt und immer schön hinten einordnen als Autofahrer.
Das war ein schöner Appell, den lasse ich jetzt auch mal so stehen, weil wir sind ja jetzt auch schon wieder zur fortgeschrittenen Stunde und fast wäre das ja schon ein Übergang zum neuen Thema, zu einer neuen Folge, ne? Wie schaffen wir das mit dem Stadtverkehr? Auch ein schönes, nachhaltiges Thema, hätte ich auch noch ein paar Ideen dazu zu sagen. Aber lass uns mal langsam zum Ende kommen und vielleicht nochmal ein kurzes E-Auto-Plädoyer, das ist mir neulich nochmal so klar geworden. Wir leben ja hier am Hang, unser Dorf hier, und immer wenn ich den Berg hochgehe und ich gehe sehr, sehr viel zu Fuß, allein schon aus gesundheitlichen Gründen, und immer wenn dann ein Auto an mir vorbeifährt und den Berg hochfährt, stinkt es einfach nach Abgasen. Und ich bin halt immer gezwungen, diese Abgase einzuatmen, ob ich will oder nicht. Ich muss diese Abgase. Und allein das ist so ein Wahnsinn, den wir aber alle als selbstverständliche Realität hinnehmen. Und das hast du beim E-Auto halt nicht. Jetzt würde der Kritiker sagen, ja, aber das E-Auto, das muss ja auch mit Strom. Ja klar, mit nachhaltigem Strom muss das natürlich gefüllt werden, damit der Scheiß, der dann bei mir lokal nicht passiert, nicht an anderer Stelle passiert. Aber dann ist es allein der Lärm, der dadurch gespart wird, und die Abgase sind zwei Riesenpunkte für mich fürs Elektroauto. Da, also ich sehe da kritische Punkte, aber ich sehe auch sehr, sehr viele gute Punkte. Das wollte ich nochmal klar machen.
Man darf sich nicht anstecken lassen. Natürlich gibt es ganz viele Leute, die nach Gründen suchen, Elektroautos zu bashen. Und klar, man muss auch nicht alles rosa-rot sehen, aber ich bin immer skeptisch, wenn Leute so krass gegen Elektroautos sind, weil es ist ganz oft einfach alte Lobby, Leute, die Veränderung aufhalten wollen, die Angst vorm Neuen haben. Das ist ja auch noch eine neue Entwicklung. Also es gab zwar schon ewig lang Elektroautos, aber dass es richtig gepusht wird, ist ja erst seit 10 Jahren so. Und selbst da in den letzten 10 Jahren, was da schon passiert ist. Die Batterien werden besser werden, die Ladesituation wird besser werden. All das wird alles noch schlauer werden und es führt gar keinen Weg dran vorbei. Und als ich in China war, das war auch wieder was Schönes, was man da lernt von so einer Reise, da ist seit einigen Jahren sind in den Innenstädten nur noch Roller, die elektrisch sind, erlaubt. Also diese Verbrennerroller, die in vielen anderen asiatischen Ländern gang und gäbe sind. Da fahren ja ganz viele mit diesen kleinen Gefährten. Also nicht die Scooter, die man bei uns mieten kann.
So Vespa-Dinger, ne?
Sondern diese Vespa-Dinger. Mhm. Und es war so leise. Das war so geil. Es hat so wenig gestunken, weil super viele Leute auf den Dingern unterwegs sind und die alle elektrisch sind. Dann fahren noch viel mehr Leute Elektroauto in China. Und die, obwohl wir in einer 15-Millionen-Stadt waren, war es verhältnismäßig echt angenehm. Und man denkt ja, gerade China verbindet man ja mit Smog und so. Und das gab es auch alles. Mhm. Aber das hat sich so viel getan. Einfach nur, weil man gesagt hat, Schluss aus. Es gibt jetzt einfach nur noch Elektroroller. Fertig. Mhm. Dann mussten die haben die auch umgebaut. Die haben die nicht alle neu gekauft. Das sind diese alten Möhren zum Teil unterwegs, aber wurde halt ein Elektromotor reingebaut.
Mhm. Auch schön.
Und das ist schon geil.
Ja.
Yes, kurzer, das heißt, das Elektroauto, also Reisen, total wichtig. Ich glaube, wir können als Menschheit nicht darauf verzichten. Es muss unbedingt nachhaltiger geschehen, es muss bewusst geschehen.
Elektroflugzeug.
Elektroflugzeug und beamen, bitte, jetzt. Beamen jetzt.
Erfinden.
Und halt einfach bewusst damit umgehen, selber genau abwägen, muss das jetzt sein? Ist das jetzt wirklich was mir hilft, und dann ab und zu auch einfach mal Nein sagen. Ab und nicht jede Möglichkeit, nicht jeden Impuls folgen. Wenn wir das alle tun würden, das wäre schon mal mega. Privatjet stehen lassen. Vielleicht nicht einfach nur fürs Wochenende, einfach aus Spaß, weil das Wetter gut ist, nach Mallorca fliegen, sondern wenn das mal richtig zu planen, so komm mal 2 Wochen, 3 Wochen richtig abschalten, wenn es geht in Mallorca. Und das einfach nicht so selbstverständlich zu sehen und dann auch so richtig dankbar sein. Und wenn ich dann schon fliege, aber auch versuchen, mir den Urlaub nicht kaputt davon zu machen, dass ich die ganze Zeit denke und schlechtes Gewissen zu haben.
Sehr
sondern
gut,
dann
das hätte ich nämlich noch gehabt als Punkt umgekehrt, dass man dann das auch wirklich genießen kann und dann vielleicht an anderer Stelle sich ein Kleid weniger kauft oder mal die alten Hosen ein bisschen länger trägt, weil unser Konsum, der trägt noch viel immens mehr dazu bei. Transport, Herstellung und so weiter. Also da können wir locker ein bisschen was einsparen, dass wir dann mal alle 2 Jahre schön entspannt in Urlaub fliegen können. Das finde ich eigentlich ganz nice.
Ja. Yes. Also wir tun einfach alle, was wir können, verzichten hier und da, ohne dass wir unser komplettes Leben und unsere Lebensfreude komplett aufopfern. und kultivieren, hören diesen Podcast. Das ist natürlich das Beste, was man tun kann, damit man mit allem einverstanden ist und Verzicht sich gar nicht unbedingt so anfühlt, weil man so in seiner Mitte ist und so ein genial, gut aussehender, toller Mensch ist, wenn man diesen Podcast hört. Gut aussehen ist man in dem Moment, wenn man einfach einverstanden ist damit, wie man aussieht, dann sagt man, gut. Dann sieht man gut aus. Ab dem Moment bist du gut aussehend. Und dafür ist dieser Podcast, das heißt, der größte Beitrag zur Nachhaltigkeit überhaupt. Ihr habt schon alles richtig gemacht. Wenn du die Folge bis hierhin gehört hast, bist du von unserer Religion freigesprochen. Das ist unser Ablassbrief für euch. So, und jetzt spiele ich noch unter der brasilianischen Handpan, passend zum Thema, ein paar Töne. Und dann fliegen wir euch mit diesen Sounds. Nehmt euch noch diese kleine Reise. Wir fliegen euch mit dem Sound mitten ins Weltall. Dann haben wir schon wieder alle gemeinsam eine Flugreise gespart. Ganz viel Freude.
Du hast noch 50 Sekunden für den Song.
Sehr gut. Los geht's.